Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, ich begrüße Sie recht herzlich, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Herrn Professor Nikolaus Marx, seines Zeichens Kardiologe und Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin. Guten Tag, Herr Professor Marx.
Hallo, Herr Brandstätter.
Ich grüße Sie. Erste Einstiegsfrage, warum sind Sie Mediziner geworden?
Ich muss ehrlich sagen, ich wollte schon immer Mediziner werden. Ich komme aus einer Medizinerfamilie. Mich hat die Medizin, die Naturwissenschaft fasziniert und es gab eigentlich nie richtige Alternative.
Ist ja recht anspruchsvoll. Man braucht, glaube ich, erstmal ein gutes Abitur, um diesen Weg dann auch zu beginnen. War dann für Sie von Anfang an auch klar, dass es quasi internistische Medizin wird und Kardiologie, oder hat sich das irgendwann im Laufe der Zeit herauskristallisiert?
Das hat sich im Studium rauskristallisiert. Und zwar, einerseits hat mich das Fach Kardiologie, die als Kreislaufmedizin fasziniert, zum Zweiten aber ist es ein Fach, das innere Medizin, Intensivmedizin und interventionelle operative Tätigkeiten verbindet. Und das hat mich fasziniert, diese Kombination. Und dann so gegen Ende des Studiums war klar, okay, ich will Kardiologe werden.
Das ist ja meistens ein recht langer Weg, den man dann antritt, gerade wenn man auch eine akademische Karriere in Aussicht hat und die dann antreten will. Können Sie so kurz zu Ihre Station reflektieren? Ich glaube, Sie haben in Mainz begonnen.
Genau, ich habe in Mainz studiert und habe dann die erste Stelle in München im Herzzentrum an der TU gehabt. Habe dort den Einblick in die Wissenschaft bekommen, nach einer experimentellen Doktorarbeit dort experimentell dann als Assistenzarzt gearbeitet. Bin 2 Jahre in Boston gewesen, wirklich nur Wissenschaft machen, an der Harvard Medical School Grundlagenwissenschaft zur Arteriosklerose und Diabetes und bin dann nach Deutschland zurückgegangen, nach Ulm, habe dort 10 Jahre als Assistent und Oberarzt gearbeitet und bin jetzt seit 2009 hier in Aachen. Und was mich immer fasziniert hat, ist diese Kombination der klinischen Tätigkeit, der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Lehre. Und da habe ich auf dem Weg ganz viel gelernt dazu.
Wenn Sie so ein bisschen den Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen System beschreiben, also hier arbeiten Sie ja im Dreiklang von Forschen, Lehren, Versorgen. Das ist bei den Amerikanern ja oftmals wesentlich forschungsintensiver. Wäre das für Sie auch eine Option gewesen?
Das wäre eine Option gewesen, natürlich, weil wir teilen uns immer auf zwischen diesen 3 Aspekten. Das ist zeitlich manchmal schwierig. Es kommt noch hinzu die administrative Tätigkeit, natürlich als Klinikdirektor. Umgekehrt muss ich sagen, die Tatsache, dass wir jeden Tag am Patientenbett sind und Patienten sehen, hat Auswirkungen auf unsere Forschung. Und wenn ich viele meiner amerikanischen Kollegen sehe, auch meine Chefs von drüben, die 1-2 Monate Klinik machen, die können natürlich nicht so nah dran sein wie andere. Umgekehrt haben die mehr Zeit für Forschung. In Summe muss ich sagen, ich bin mit unserem System zufrieden und so wie wir hier die Möglichkeiten haben.
Haben Sie sich das am Anfang so vorgestellt? Ich habe auch mal geguckt, Sie sind ja in unheimlich vielen Gremien, auch wissenschaftlichen Redaktionen noch parallel dazu. Das ist sicherlich auch administrativ ein enormer Aufwand. Konnten Sie sich das so vorstellen, dass das sich später mal so ausnehmen wird?
Wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, Herr Brandstätter, konnte ich mir das nicht so vorstellen. Das wächst auch über die Zeit. Umgekehrt ist das ja Ausdruck dessen, dass man in bestimmten Gebieten Expertise hat, die man weitergeben kann, in der man gestalten kann. Man muss dann aufpassen, dass es nicht überhand nimmt neben allen Aufgaben. Aber ich finde es nach wie vor extrem reizvoll.
Und wenn Sie so für sich mal überlegen, was würden Sie sagen, was zeichnet einen guten Mediziner aus? Was sind so die Kerneigenschaften, die aus Ihrer Sicht integral sind?
Also ich glaube, einen guten Mediziner ist die eine Frage, ich würde das sogar ändern, wenn ich darf, einen guten Arzt. Guter Arzt heißt für mich jemand, der in seinem Fach die Daten kennt, der fähig ist, das, was man weiß, auf den individuellen Patienten zu beziehen und dann aber, und das macht die ärztliche Tätigkeit auf den Patienten einzugehen und natürlich in einer großen Form von Empathie und Fähigkeit, ihm das zu erklären, ihm das nahezubringen, mit ihm gemeinsam das Beste zu entscheiden. Und das macht den Beruf extrem reizvoll.
Jetzt hat sich das Fach der Kardiologie ja gerade im Blick auf die Intervention in den letzten Jahrzehnten massiv entwickelt. War vielleicht so auch gar nicht absehbar am Anfang, dass es diese Fortschritte geben wird. Wie bewerten Sie das und was erwarten Sie da auch noch für die Zukunft?
Also Kardiologie ist ein Fach, das sehr evidenzgetrieben ist. Will heißen, wir haben für nahezu alles, was wir tun, Studien an vielen tausend Patienten, die belegen, hat es einen Effekt, hat es keinen Effekt, was kann ich erwarten. Das macht das Fach für mich extrem reizvoll. Wenn man zurückguckt, die letzten 25 Jahre, haben wir heute Therapieformen, die wir vor 25 Jahren nicht hatten. Patienten mit der Aortenstenose haben wir, wenn sie älter waren, nicht operiert worden, können nach Hause geschickt. Wir haben gesagt, wir können nichts mehr für sie tun. Die können wir heute zu versorgen. Das ist extrem faszinierend. Und ich glaube, da wird in vielerlei Hinsicht, wenn man die Straße runterdenkt, einiges kommen, was wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Eingriffe an anderen Klappen, vielleicht weniger invasive Tätigkeiten. Das ist ein Fach, was sich sehr schnell entwickelt hat und ich glaube, das ist noch nicht zu Ende.
Und im Blick auf die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Organen, haben Sie da das Gefühl, dass manchmal die Medizin in den vergangenen Jahren dazu neigte, vielleicht zu organzentriert zu arbeiten und weniger im Blick auf die Wechselwirkung?
Das ist eine exzellente Frage. Kardiologen sind häufig verschrien, die denken bis zur Tür des Katheterlabors und dann ist fertig. Das war nie meine Intention. Ich bin auch mit Leidenschaft Internist und wir haben hier in Aachen eine ganz glückliche Situation, zum Beispiel mit Professor Flöge, eine ganz enge Kooperation mit der Nephrologie, das heißt Patienten mit Herz- und Nierenerkrankungen werden auf einer Station behandelt und diese Behandlung des multimorbiden Patienten ist eine Herausforderung und ich glaube, dass auch das Fach Kardiologie sich wieder in die Richtung bewegen muss, einerseits hochspezialisierte Ärzte zu haben und dann die, die aber es schaffen, die anderen Fächer mit einzubeziehen und interdisziplinär das zu entscheiden. Wenn Sie die Epidemiologie angucken und die älter werdende Bevölkerung, ist das die kommende Herausforderung und dem müssen wir uns auch als universitäre Kardiologie und aber auch alle anderen, glaube ich, stellen.
Und wie würden Sie das Verhältnis von Versorgung und Forschung für Ihren Bereich, gerade vielleicht auch an Ihrer Person, beschreiben?
Also an meiner Person würde ich sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr Forschung machen. Das erlaubt die Zeit nicht. Umgekehrt ist die Struktur in so einer Klinik natürlich so, dass man viele Mitarbeiter hat, die man anleitet. Und man kann nicht mehr selber im Labor stehen, was total Spaß gemacht hat. Das ist auch okay. Aber das zu gestalten, da wünschte man sich ein bisschen mehr Raum. Sie haben mich vorhin nach den amerikanischen Kollegen gefragt. Die beneide ich manchmal. Aber so ist die Struktur. Und im Verhältnis würde ich sagen, die Forschung macht 10-20% aus. Und wenn es nach mir ging, könnte es ein bisschen mehr sein. Aber das System erlaubt es halt momentan.
Jetzt gerade im Blick auf jungen Nachwuchs, was würden Sie den Leuten empfehlen, sich auch im Blick auf die Forschung sehr breit aufzustellen oder sehr fokussiert einzelne Schwerpunkte auszuwählen?
Also ich glaube, zum einen muss man das machen, was einem Spaß macht. Also wenn sich jemand für Elektrophysiologie interessiert, muss er Elektrophysiologie machen. Der das nicht interessiert, den kann ich nicht in diese Richtung bringen. Ich glaube, um erfolgreich Forschung zu machen, ist es wichtig, ein Thema sich zu suchen, in welchem man wirklich Zeit investiert, auch reine Forschungszeit. Wir schicken unsere jungen Leute in die USA, nach England, nach Frankreich, in Speziallabore, dass sie dort wirklich 2-3 Jahre Wissenschaft machen, damit der Expertise von dort zurückkommen, das Feld weiterentwickeln. Ganz breit ist, glaube ich, schwierig. Da droht immer die Gefahr, dass man alles ein bisschen macht und nichts richtig gut. Ich würde fokussieren, aber auf ein Thema, was klinisch relevant ist und was letztlich eine Nähe zu den Patienten hat.
Bei Ihnen ist es vor allem das Themengebiet Diabetes, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Können Sie das noch kurz ausführen?
Ganz interessante Geschichte. Vor 25 Jahren, als ich das in Boston angefangen habe, hat sich in der Kardiologie keiner dafür interessiert. Und da wollte keiner unsere Papers lesen. Und mittlerweile, die Altersstruktur, das zunehmend Übergewicht, wir haben immer mehr Diabetiker, immer mehr Patienten mit Diabetes. Und das Thema ist ganz zentral in die Kardiologie reingerückt, weil wir jeder dritte Patient hat einen Diabetes und da müssen wir einiges an Therapie anderen machen. Jetzt ist hinzugekommen, dass wir neue Medikamente, neue Therapieoptionen haben und das ist ein spannendes Feld. Da habe ich auch so ein bisschen Glück gehabt natürlich, dass das Feld sich so entwickelt hat. Aber im größeren Bild ist das Ausdruck dessen, was ich eben gesagt habe, Komorbiditäten sind in der Kardiologie von ganz entscheidender Bedeutung. Und wir haben das aufgeweitet auf die Niere, wir müssen das aufweiten auf Lebererkrankung. Und das ist etwas, was wir hier in Aachen ja auch breit beforschen und wo ich so ein bisschen verwerben will, das nach vorne zu schieben.
Haben Sie das Gefühl, also Digitalisierung ist in aller Munde, aber stiftet das für Ihren Fach einen echten Mehrwert oder ist das nice to have, das auch noch zu machen, aber man muss das Basishandwerk beherrschen?
Das muss man, aber ich glaube, das stiftet einen Mehrwert. Ein entscheidender Aspekt in unserem Fach ist, wir nennen das Remote Medicine. Das heißt, wir implantieren bestimmte Dinge, Schrittmacher, Devices in den Patienten, die wir telemetrisch kontrollieren können. Bei herzinsuffizienten Patienten, wenn droht, dass die dekompensieren, in die Klinik müssen, da gibt es ganz neue Tools, die sind in Entwicklung. Und ich glaube, da wird sich ganz viel tun. Da ist die Kardiologie aus meiner Sicht ein Fach, welches extrem davon profitieren kann.
Okay. Blick nochmal auf Ihren Lebenslauf. Ich habe gesehen, Sie hatten auch einen Ruf an die St. George's in London. Den haben Sie abgelehnt.
Ja.
Darf man fragen, ist das nicht eine ganz große Sache und wieso lehnt man das dann ab?
Das ist ein attraktives Konzept gewesen. Ich hätte in das englische System gewechselt, in dem man geschützte Zeit für Forschung hat, geschützte Zeit für Klinik. In Summe muss ich am Ende sagen, dass es Dinge waren, die ganz lokal die Ausstattung angeht. Das heißt, die Möglichkeiten, sich da zu entwickeln und das, was gegeben würde, entsprach nicht dem, was ich mir vorgestellt habe und auch nicht dem, was damals in meiner Klinik in Ulm vorhanden war. Sodass ich gesagt habe, das ist zwar eine tolle Möglichkeit, aber auf dem Weg, den ich weitergehen will in dem System, hätte das, glaube ich, eine Kurve bedeutet, die mich nicht so weitergebracht hätte.
Ja. Jetzt bedeutet ja, eine lange Karriere zu planen, erstmal viel Puste zu haben, einen langen Atem zu haben, aber auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Also es läuft ja nicht immer alles so, wie man sich das persönlich vorstellt. Wie gehen Sie denn auch sowohl klinisch als auch im Blick auf Ihre Forschertätigkeit mit Frustrationselementen um?
Also ich glaube, ganz entscheidend ist, man muss Spaß an der Sache haben. Also etwas zu machen, nur um dann zu sagen, ich werde Professor, das funktioniert nicht. Dafür ist das, ich sage immer zu den Kollegen, zu schmerzhaft, das ist zu mühsam und mit zu viel Frustration verbunden. Persönlich gibt es zwei Strategien da. Ich glaube, man muss sich immer wieder fragen, das, was du machst, ist das über der 50%-Grenze? Macht es 50% mehr Spaß oder ist 50% mehr Belastung? Wenn ich unter diese Grenze fallen würde, glaube ich, wäre das nichts für mich. Der zweite Aspekt ist, und das macht es hier attraktiv, Frust in der Forschung, dann mache ich ein bisschen mehr Klinik und sehe, was da an Möglichkeiten besteht. Umgekehrt, wenn in der Klinik mal Dinge schieflaufen, gibt es diesen anderen Aspekt. Das hilft mir persönlich, so eine Balance zu halten. Aber die Kernnachrichten, das würde ich, wenn Sie das so fragen, auch jüngeren Kollegen, es muss einen interessieren, es muss einem Spaß machen. Den Weg zu gehen, nur um am Ende irgendwo hinzukommen, wenn einem das keinen Spaß macht, da würde ich jedem von abraten, dafür ist das zu mühsam.
Jetzt entstehen auch in der hiesigen Landschaft, nicht unbedingt nur in unserer Region, sondern überall ganz viele Kardiologien. Oftmals werden die auch als Fachabteilung neu eingerichtet. Das ist ja so eine ambivalente Sicht, könnte man vielleicht auf die Dinge haben. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ist das jetzt erstmal gut oder ist das vielleicht tendenziell auch manchmal schlecht?
Also ich empfinde das als sehr schwierig. Die Expertise in dem Fach ist sehr hoch geworden. Es gibt Spezialisten für Klappen, für Herz, Rhythmusstörungen, für Gefäße. Und um etwas richtig gut zu machen, muss man das sehr, sehr häufig machen. Und aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, ein Katheterlabor aufzumachen, in dem in der Woche 10 Katheter stattfinden, weil man gar nicht die Erfahrung hat und dann auch nicht die Qualität liefern kann. Das ist das Gleiche in anderen Bereichen, wenn Sie über Neurochirurgie oder Orthopädie nachdenken. Mein Gedanke dazu ist, dass man kardiologische Versorgung, was die High-End-Expertise, Klappen, Rhythmusstörung, Versorgung der Herz-Kranzgefäße, dass man das bündelt und dann aber natürlich für die Patienten, die diese Eingriffe nicht brauchen, sondern Einstellung der Risikofaktoren, andere Dinge, das natürlich woanders betreibt, aber dass man diese Eingriffe an jeder Ecke macht, das halte ich für schwierig und ich kann nur hoffen, dass die Entwicklung auch dahin gehen wird, dass man das zusammenführt.
Welche Rolle spielt da noch das Verhältnis zur Herzchirurgie? Weil wenn ich dann manchmal sehe, es gibt Kardiologien, die keinen echten Anschluss an eine Herzchirurgie haben, ab einem bestimmten Punkt ist es sicherlich problematisch, oder?
Absolut. Also für die Klappeneingriffe zum Beispiel oder auch komplexere Interventionen an den Herzkranzgefäßen bin ich extrem dankbar, dass Professor Autschbach und sein Team im Haus ist. Wenn es ein Problem gibt, sind die 2 Minuten später bei uns und man kann den Patienten versorgen. Das ist nicht überall möglich und ist auch nicht für jeden Eingriff nötig. Aber das, was ich eben gesagt habe, komplexe Klappeneingriffe gehören aus meiner Sicht in ein Zentrum mit Herzchirurgie. Wir machen diese Eingriffe mit dem Herzchirurgen im gleichen Saal, also der Herzchirurg steht mit am Tisch zusammen. Und ich glaube, das muss man für diese Eingriffe machen, für Erkrankungen an den Herzkranzgefäßen, einfache Eingriffe, die kann man auch machen mit einer Herzchirurgie, die 20 Kilometer weg ist, wo man hinschicken kann. Aber dass alles überall gemacht ist, davon müssen wir, glaube ich, wegkommen.
Wenn ich jetzt ein Nachwuchsstudent wäre, ein Nachwuchsmediziner, warum würden Sie sagen, macht das unbedingt Sinn, seine Facharztausbildung an einer Uniklinik zu machen? Also da wird es sicherlich Gründe für geben.
Absolut, absolut. Ich bewerbe das auch immer bei den Studenten. Ich glaube, wir haben hier die Möglichkeit, durch die Tatsache, dass wir ein ganzes Fach mit vielen Experten übersehen, eine Ausbildung sicherzustellen, die auf dem aktuellen Stand ist. Wenn eine neue Studie rauskommt, neue Leitlinienempfehlungen, werden die bei uns eine Woche später in der Frühbesprechung diskutiert. Es werden Standards angepasst, um dem gerecht zu werden. Und ich glaube, das können Sie nur leisten in einem Umfeld, in dem Sie viele Experten für viele Dinge haben, die aber auch Zeit haben, sich darum zu kümmern. Ich kann das jedem nur raten, Ausbildung in einem großen Haus und dann an ein anderes Haus zu gehen, was vielleicht nicht so groß aufgestellt ist, ist viel besser als ich sag mal, kleiner anzufangen und dann in eine Uniklinik zu gehen. Sie wollen eine breite, fundierte Ausbildung und auch lernen, wie man mit Daten umgeht, wenn man später eben nicht mehr in diesem Umfeld ist, dass man weiß, okay, diese Daten kann ich jetzt ernst nehmen, die muss ich in meinen täglichen Alltag implementieren. Ich kann das nur raten und das ist auch Teil dessen, was hier so Spaß macht.
Neben der Faszination für ein Fachgebiet brauche ich wahrscheinlich auch ein paar persönliche Eigenschaften, die sicherlich hilfreich sind. Worauf achten Sie bei potenziellen Aspiranten, wenn die zu Ihnen kommen?
Also ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist die Teamfähigkeit. Dass Leute meinen, sie können das alles alleine machen, das gibt es nicht mehr. Das ist ein Aspekt, den wir hier, glaube ich, auch mit flachen Hierarchien in unserer Klinik gut abbilden. Die Leute müssen zumindest für so einen Hochschulweg, das muss eine Belastbarkeit, eine Frustrationstoleranz da sein, das haben sie entschieden. Und es muss natürlich auch die Bereitschaft da sein, wirklich sich für den Patienten und für die Sache einzusetzen. Das ist ein anstrengender Job hier mit einem hohen Turnover, hohem Durchsatz von Patienten und das muss man wollen. Es ist genauso legitim zu sagen, ich gehe in ein anderes Fach oder ich gehe in eine Reha-Klinik, aber ich glaube, die Leute, die wir hier haben wollen, denen kommunizieren wir auch offen, dass das mitunter anstrengend ist, aber sie natürlich dafür Wissenschaft machen können, dass sie eine Ausbildung bekommen, die auf dem Top-Standard ist. Das sind so die Dinge, aber ganz entscheidend, es werden auch Neueinstellungen immer im Team entschieden, weil wir Leute, Mitarbeiter, Kollegen haben wollen, die mit uns gemeinsam natürlich gerne arbeiten.
Letzte Frage, wenn Sie mal auf Ihren eigenen Lebensweg zurückblicken, auf Ihr jüngeres Ich sozusagen, gibt es was, wo Sie sagen, ach, das hätte ich vielleicht anders machen können oder das habe ich zu ernst genommen oder nicht ernst genug?
Das ist eine gute Frage. In Summe würde ich im Großen, im Big Picture das wieder genauso machen. Das macht mir Spaß. Ich glaube, gerade am Anfang der Karriere ist man manchmal ein bisschen verbissen und muss diese Frustrationstoleranz lernen. Ich kann mich erinnern, im Labor in Boston sind wir 3 Monate einem Eiweiß nachgerannt, was am Ende ein falscher Befund war. Und da hätte ich ein bisschen entspannter sein dürfen. Aber in Summe würde ich das genauso wieder machen.
Perfekt. Vielen Dank, Herr Preußer-Marx, für das Gespräch.
Danke Ihnen.